Radio 3. Lebenswelten.
Es gibt einfach sehr viele Fragen bei den SchülerInnen zu dem Israel-Palästina-Konflikt. Es gibt sehr viele antisemitische und rassistische Vorstellungen, die mit diesen Debatten einhergehen.
Irgendwann hatte man das Gefühl, man muss die eine oder andere Seite wählen. Und das war ein Raum, der mich immer wieder daran erinnert hat, dass es wirklich mehrere Perspektiven gibt.
Dialog ist leise, Dialog produziert keine bluttriefenden Bilder und kommt deswegen leider in der öffentlichen Wahrnehmung oft nicht vor.
Gegen den Hass. Muslimisch-jüdische Initiativen in Deutschland. Eine Sendung von Wolf-Dieter Vogel.
Viva, viva Palästina!
Berlin-Südstern. Rund 1000 meist junge Menschen haben sich am sogenannten Nakba-Gedenktag im Frühsommer in der Hauptstadt versammelt. Nakba bedeutet auf Arabisch Katastrophe. An diesem Donnerstag erinnern viele arabischstämmige Menschen an die Flucht und Vertreibung hunderttausender Palästinenser im Jahr 1948. Die Stimmung ist angespannt. Eine Rednerin fordert das Ende der israelischen Besatzung des Westjordanlandes und des Gazastreifens. In Sprechchören rufen die Demonstranten: Israel ist ein Terrorstaat. Auf der anderen Straßenseite stehen ein paar Gegendemonstranten. Ihr Protest geht in den Schreien der Palästinenser und deren linken Sympathisanten unter. In ihren Händen halten sie Israel-Fahnen. Auf Transparenten heißt es: gegen jeden Antisemitismus. Beide Gruppen trennt mehr als eine Hundertschaft der Berliner Polizei. Spätestens seit den Terrorangriffen der Hamas vom 7. Oktober 2023 stehen sie sich unversöhnlich gegenüber. Immer wieder gehen Sicherheitskräfte gewaltsam gegen sogenannte pro-palästinensische Aktivisten vor. Viele arabischstämmige Menschen sind wütend und fühlen sich rassistisch diskriminiert, weil sie ihre Trauer nicht zum Ausdruck bringen können. Juden und jüdische Einrichtungen werden gewaltsam angegriffen. Wer mit Kippa öffentlich in Erscheinung tritt, lebt gefährlich. Doch nicht alle wollen diese Feindschaften hinnehmen und versuchen, Brücken zu bauen. Jenseits des aufsehenerregenden Lärms bemühen sich quer durch die Republik Menschen um Versöhnung und Vermittlung. So etwa Nazi El-Shouli. Der 58-Jährige ist als Sozialarbeiter im Jugendzentrum Outreach im Berliner Stadtteil Neukölln tätig.
Ich bin Palästinenser, in Libanon geboren. Mein Vater ist 1971 geflüchtet. Er sollte eingezogen werden, damals bei der palästinensischen Befreiungsorganisation. Und mein Vater wollte das nicht und ist einfach nach Deutschland geflüchtet. Und 1978 gab es eine israelische Invasion in Libanon und wir sind dann 1978 nach Deutschland gekommen.
Ja. El-Shouli trägt einen langen Bart. Seine weißen Haare hat er zum Zopf zusammengebunden. Seit 30 Jahren arbeitet er mit Jugendlichen in dem türkisch-arabisch geprägten Kiez. Er kennt auch die antisemitischen Ressentiments von streng muslimischen und christlich erzogenen Kindern. Deshalb empfing er schon Israelis und ging mit palästinensischen Jugendlichen in das jüdische Museum.
Wir hatten eine Führung gehabt und wir haben anschließend mit den Kindern und den Jugendlichen über einen Monat diskutiert. Die haben die Gemeinsamkeiten, die kulturellen als auch die religiösen Gemeinsamkeiten, die wirklich sehr eng miteinander verbunden sind, haben die gesehen und wir konnten somit einen Schritt weiterkommen.
El-Shouli berichtet von den Erfolgen, etwa davon, wie er einen Streit zwischen jüdischen und arabischen Jugendlichen schlichten konnte. Doch die Angriffe der Hamas und der Gaza-Krieg sitzen auch ihm tief in den Knochen. Nach dem 7. Oktober hat er mit einem israelischen Freund die Gruppe »Lass uns darüber reden« ins Leben gerufen. Inzwischen haben sich etwa 60 Palästinenser, Israelis und Deutsche dem Kreis angeschlossen.
Am Anfang haben sich manche Israelis nicht getraut, nach Neukölln zu kommen, weil sie Bedenken hatten. Und durch Begleitung, durch Unterstützung auch von uns als palästinensische Menschen, die auch im in Neukölln arbeiten oder auch wohnen, wir haben sie dann sozusagen in den Kiez auch begleitet.
Die Gruppe trifft sich im Outreach, nicht weit von dem Straßenzug entfernt, wo Islamisten nach dem Massaker Süßigkeiten verteilten. Da, wo israelfreundliche Einrichtungen mit dem roten Dreieck der Hamas markiert werden. El-Shouli verurteilt diese Angriffe. Mit der Kritik am Vorgehen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu habe das nichts zu tun.
Die Politik muss man trennen und Mensch sein auf der anderen Seite, das muss man trennen. Und das ist das Problem bei vielen, muss ich ganz ehrlich sagen, bei sehr vielen palästinensischen Menschen. Und deswegen ist ja auch diese Gruppe da, dass viele Menschen zusammenkommen, dass viele Menschen miteinander kommunizieren, sowohl Israelis als auch Palästinenser.
Auch El-Shouli weiß, dass die Gruppe nur einen kleinen Teil der Bevölkerung repräsentiert. Er versteht, dass viele verzweifelt sind. Zehntausende Palästinenser leben hier. Täglich hören sie von der Hungersnot und den Todesopfern.
Es gibt Menschen, die gucken keine Nachrichten mehr, weil die können die Bilder gar nicht mehr sehen.
Mittlerweile sind die Teilnehmer der Gruppe eingetroffen. Auch Naomi ist gekommen. Die Israelin lebt seit 23 Jahren in Berlin. Nach dem 7. Oktober kämpfte sie mit Angstanfällen.
Ich glaube, es war so eine existenzielle Angst. Es kam immer so in alltäglicher Kontext, aber es war für mich klar, woher das kam. Also ne, es geht um etwas Großes. Meine Welt brach zusammen und ich konnte es einfach nicht zusammenstellen. Es könnte für mich keinen Sinn machen, ich konnte mich nicht mehr sicher fühlen.
Durch die Gruppe hat Naomi Wege gefunden, die andere Seite zu sehen.
Ich denke, wir haben das Richtige getan, dass wir so viel Zeit damit verbracht, eigentlich wirklich Vertrautheit zueinander zu bilden. Ne? Für mich ist es immer noch Touch Base. Ich denke, für mich ist es ein Raum, also in unserer Zeit haben sich die Lage verschärft und irgendwann hatte man das Gefühl, man muss die eine oder andere Seite wählen. Und das war ein Raum, der mich immer wieder daran erinnert hat, dass es wirklich mehrere Perspektiven gibt.
Verschiedene Perspektiven aushalten, das ist nicht einfach. Schon ein falsches Wort im gemeinsamen Chat kann die Stimmung anheizen.
Öffne einen Moment die Augen und ich sehe 6 bis 7 Terroristen draußen stehen mit ihren Kalaschnikows auf uns gerichtet.
In Workshops lernen die Beteiligten, die Gefühle der anderen nachzuvollziehen. Die Schauspielerin Yael Schüler zeigt in einer Performance das große Drama.
Nur anstatt zu schießen, zeigen sie uns. Müssen wir erst draußen sein, um erschossen zu werden? Die können uns doch gleich erschießen.
Eine palästinensische Mutter, deren Sohn von israelischen Soldaten gefoltert wurde, und eine Israelin, die mit ihrer Tochter in Hamas geiselhaft war.
Es gibt so viele Parallelen zwischeneinander. Und wenn wir wirklich an der Menschliche halten, ne, das ist ein guter Startpunkt.
Ortswechsel. Auf dem Stuttgarter Marienplatz hat der Verein Kubus Mitte Mai eine Holzhütte errichtet. Mehrere Dutzend Menschen sind gekommen, lesen die Wandtafeln und unterhalten sich über das Projekt, das den Namen Sukkat Salam trägt. Salam ist das arabische Wort für Frieden. Mit Sukkat ist eine Laubhütte gemeint. Sie geht auf die biblische Erzählung der Vertreibung der Juden aus Ägypten zurück, erklärt Projektleiter Oron Haim.
Sie mussten 40 Jahre lang in Hütchen, in Sukkot leben. Und in der jüdischen Tradition feiern wir seitdem Sukkot-Fest, um uns zu erinnern, dass die jüdischen Menschen durch die Wüste gewandert sind. Und wir haben diese Idee, diese Inspiration von der Sukkah, von einem beweglichen Ort, wo Menschen zusammenkommen.
Es kann nur nicht sein, ich denk nie, ich kann und ich wein, doch am Abend war sein Platz leer.
Mit Workshops, Festen und Konzerten will die Initiative Begegnungen zwischen jüdischen und muslimischen Mitmenschen fördern. Eine Woche lang stand die Laubhütte im Stuttgarter Süden, später wanderte sie weiter, zunächst nach Ludwigsburg.
Aber das sind halt so Aspekte, die, da ist man noch nicht offen genug.
Mit dabei war Tuba Rahman. Die 27-Jährige ist Teamerin von Yad Beyad, einem Projekt des Vereins Kubus, das Workshops über Antisemitismus und Rassismus für Schulklassen anbietet. Die Muslimin aus Reutlingen sprach gemeinsam mit dem Juden Kirill Denisov vor Studierenden.
Was haben denn die Verantwortlichen dazu?
In den Workshops zeigen sie Fotos von Moscheen, Synagogen, auch von Demonstrationen. Bilder, die jüdische und islamische Tradition oder Rassismus und Antisemitismus vermitteln. Timerin Rahman.
Antimuslimischer Rassismus und Antisemitismus und allgemein Rassismusformen müssen zusammengedacht werden, weil einfach eine Person auch mehrere Diskriminierungsformen gleichzeitig erleben kann. Wenn sie eine Frau ist, kann sie Sexismus erleben. Wenn sie schwarz ist, kann sie antischwarzen Rassismus erleben. Wenn sie dann noch irgendwie jüdisch ist oder muslimisch ist und dann vielleicht aufgrund ihrer äußeren Erscheinungsform sichtbar jüdisch oder muslimisch ist, kann sie antimuslimischen Rassismus oder Antisemitismus erleben.
Die 27-Jährige trägt ein eng anliegendes Kopftuch und ein langes, den ganzen Körper bedeckendes Kleid. Sie ist sehr gläubig und studiert islamische Theologie. Dass bei Yad Beyad meist Muslime und Juden ein Team bilden, ist für sie besonders interessant. Das gehöre zum Konzept, betont Veronika Sartore, die Leiterin von Yad Beyad, was auf Arabisch und Hebräisch Hand in Hand heißt.
Das Besondere am Projekt Yad Beyad ist, dass die Schüler die Möglichkeit haben, mit einer jüdischen Person und einer muslimischen Person zu reden und wirklich zu gucken, wie sind ihre Lebenswelten, wie sehen ihre Lebensrealitäten aus, was machen die für Diskriminierungserfahrungen oder wie ist es eigentlich, jüdisch und muslimisch zu sein. Ne?
Die Nachfrage für die Workshops sei insbesondere seit dem 7. Oktober sehr hoch, betont sie.
Es gibt einfach sehr viele Fragen bei den SchülerInnen zu dem Israel-Palästina-Konflikt. Und es gibt sehr viele antisemitische und rassistische Vorstellungen, die mit diesen Debatten einhergehen. Deshalb versuchen wir, das zusammen mit den SchülerInnen einzuordnen. Ne? Wie kann man über Israel und Palästina reden? Wie kann man sich für die Rechte der PalästinenserInnen oder der jüdischen Menschen in Israel, Palästina einsetzen, ohne Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus zu reproduzieren?
Damit beschäftigen sich Tuba Rahman und Kirill Denisov auch in der Laubhütte. Sie zeigen das Foto einer Synagoge, auf die Free Palestine gesprüht wurde. Warum das antisemitisch sei, will Rahman wissen. Ihr sei wichtig, dass die Teilnehmer sich öffnen.
Es gibt so viele betroffene palästinensische Schülerinnen und Schüler oder Menschen, die halt Freunde haben, die dort in Rissa zum Beispiel getötet werden. Und dann kommen sie in die Schule, man darf gar nicht darüber sprechen. Es baut sich was innerlich aus und irgendwann sind sie dann auch froh, dass sie das dann thematisieren können. Und dann dieses Aussprechen gibt ihnen die Möglichkeit, dann nochmal klarer, sachlicher zu werden. Deshalb ist meine Empfehlung immer, und so möchte ich das auch immer herangehen, aussprechen lassen, schauen, welche Emotionen spielen da eine Rolle, um die dann zu sortieren.
Bei den Workshop-Teilnehmern kommt diese Offenheit gut an.
Ich fand es aber sehr interessant, dass man hier diese Freiheit hatte, dass im Endeffekt diese Freiheit, die dazustehen, mich auch selbst zu reflektieren.
Es waren jetzt so viele Sachen, die mir so gar nicht bewusst waren, gerade diese mit den Bildern, wo dann ja eigentlich so viel falsch war, also was man da selbst an Vorurteilen mit reinpackt.
Rassismus und Antisemitismus sind Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Sie haben viel gemeinsam, unterscheiden sich aber auch in wesentlichen Aspekten. Aktuell spielt vor allem der auf Israel bezogene Antisemitismus eine Rolle. Wer ihn kritisiert, läuft Gefahr, als Rassist bezeichnet zu werden. Und wer sich gegen die israelische Regierung ausspricht, wird manchmal zu schnell als Antisemit beschimpft. Kann man diese so unterschiedlichen Formen der Diskriminierung von Juden und Muslimen gemeinsam behandeln? Tima Denisov.
Ja, antimuslimischen Rassismus und Antisemitismus gemeinsam in nur einem Workshop ausführlich zu erklären, ist nicht immer einfach. Gleichzeitig hat Yad Beyad das Projekt und die Menschen, die dort arbeiten, viel Erfahrung in den letzten Jahren gesammelt, wie man das am effektivsten machen kann. Und dabei geht es eben darum, die Phänomene in ihren Besonderheiten zu erläutern und wie sie sich historisch, aber auch gegenwärtig ausdrücken und gleichzeitig darauf einzugehen, wo die Überschneidungen sind.
Wie definiert man eigentlich Jude, will eine Studentin wissen. Denisov, 25 Jahre, lange rotblonde Haare, Bart, spricht über die großen Unterschiede im Judentum. Sag niemandem, dass du Jude bist. Mach dich nicht zur Zielscheibe, hatte ihm seine Mutter einmal gesagt. Doch er kämpft in der jüdischen Studierendenunion Deutschland gegen Antisemitismus. Und natürlich bei Yad Beyad.
Ja, Ganz herzlichen Dank. Mein Name ist Michael Blume, ich bin der Beauftragte der Landesregierung.
Mittlerweile ist auch Michael Blume in der Laubhütte eingetroffen. Der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg spricht über die Gefahren, die von Verschwörungsmythen ausgehen. Von Hexenverbrennungen, Querdenkern und Judenfeindlichkeit.
Wer eine Gruppe entrechtet und angreift, wer Menschen entmenschlicht, der ist kein wirklicher Verbündeter.
Nach dem 7. Oktober habe sich in Baden-Württemberg die Lage zugespitzt. Es habe antisemitische Angriffe gegeben, sagt Blume. Dennoch hätten sich auch Türen geöffnet.
Inzwischen gibt es wieder sehr viele Leute, die sagen, jetzt erst recht. Zum einen Muslime, die sagen, ja, ich finde vieles, zum Beispiel den Siedlungsbau, falsch, aber das, was die Hamas gemacht hat, werde ich nie verteidigen, die Gewalt gegen Frauen und Kinder. Aber auch jüdische Menschen und christliche Menschen, die sagen, ja, wir sind natürlich für das Existenzrecht Israels, auch des Selbstverteidigungsrechts, aber das, was jetzt passiert mit Hunger, mit Vertreibung, das tragen wir nicht mit.
Blume spricht von Schulpartnerschaften, Hochschulprojekten und der Laubhütte. Diese Initiativen würden nicht angemessen gewürdigt.
Dialog ist leise, Dialog produziert keine bluttriefenden Bilder und kommt deswegen leider in der öffentlichen Wahrnehmung oft nicht so besonders vor.
Zurück nach Berlin-Neukölln. Dort setzt sich Imam Taha Sabri in der Dar as-Salam-Moschee für einen interreligiösen Dialog ein. Hunderte Gläubige sind zum Freitagsgebet in das mit dunkelroten Teppichen ausgelegte Gotteshaus gekommen. Auch im Hof lauschen sie dem Imam.
Viele, die hier beten, sind aus der Region, viele auch aus Gaza selbst. Und die haben Mitglieder ihrer Familie verloren in diesem Krieg. Dann ist das diese Moschee ein Ort auch für die, wo die ihre Emotionen zeigen können. Als Imam, dann habe ich auch die Aufgabe, die Leute seelisch, sage ich mal, zu betreuen und auch zu begleiten, ihre Trauer.
In seiner Predigt betont Sabri, wie wichtig es sei, mit Vertretern anderer Religionen zu sprechen.
Das ist eine Moschee und gleichzeitig ist eine Begegnungsstätte. Also das ist ein Ort, wo sich Menschen verschiedener Kulturen, verschiedener Herkünfte, verschiedener Religionen sich treffen, um den Austausch zu stärken hier in diesem kleinen Ort.
In der Moschee diskutierten schon muslimische, jüdische, christliche und buddhistische Vertreter weltanschauliche Themen. Auf einem Straßenfest feierte man gemeinsam.
Nach meiner Glaube, sie sind von Gott erschaffen und ich bin auch von Gott erschaffen. Das heißt, diese Schöpfung verbindet uns beide. Sie sind ein Bauwerk Gottes, genau wie ich.
Sabri gilt als liberal. Kritiker werfen ihm dennoch vor, Verbindungen zur Muslimbruderschaft zu unterhalten. Es sei sehr wichtig, dass Imame, Rabbis und Pfarrer im Kiez in den Dialog treten, betont der Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hickel.
Man kann aber davon nicht erwarten, dass der politische Antisemitismus damit nachhaltig bekämpft wird, weil ich glaube, diejenigen, die dieser Ideologie anhängen, die verfolgen politische und keine religiösen Ziele.
Die meisten Moscheen in Neukölln sind konservativ. Viele haben andere Interessen als die Verständigung zwischen Juden und Muslimen. Diese Gotteshäuser stellten eine Gefahr dar.
Weil viele Moscheevereine die Angehörigen dort in den Vorständen und Ähnlichem durchaus politischen, extremistischen Organisationen nahestehen, also der Muslimbrüderschaft oder durchaus einer salafistischen Richtung angehören, die ja nicht nur einen religiösen Auftrag haben, sondern auch immer eine Weltordnung dahinter verfolgen. Und darum ist bekannt und auch, also es ist nicht unbekannt, sondern erwartbar, dass es in manchen extremistischen Moscheevereinen dann auch für den Terror gegen den Staat Israel und für die islamistische Weltordnung geworben wird.
Auch hinter manchen pro-palästinensisch bezeichneten Demonstrationen steckten Verbände, die der Hamas und den Muslimbrüdern nahestehen, betont die Neuköllner Integrationsbeauftragte Güna Yasemin Balci.
Wenn man nicht mit Hamas-Sympathisanten auf die Straße gehen will, kann man eigentlich an keiner dieser Demos teilnehmen. Und das ist für auch viele Muslime aus Neukölln ein Problem. Das sagen die mir auch ganz klar. Sie sind gegen den Krieg. Sie haben eine große Kritik an der Regierung Netanyahus. Und gleichzeitig möchten sie sich aber nicht mit Hamas- und Hisbollah-Supportern gemein machen.
Balci arbeitet mit jüdischen und arabischen Verbänden, Schulen und sozialen Trägern zusammen, um den Einfluss Hamas-naher Gruppen einzudämmen. Aber auch über die Extremisten hinaus sei Antisemitismus in der muslimischen Einwanderungsgesellschaft ein Problem.
Und mit so einem Bewusstsein werden Kinder in Familien groß, ja, mitten in Deutschland. Ja, und das sind aber unsere Kinder, die gehören zu unserer Gesellschaft.
Wir widmen diesem Raum der anhaltenden und kontinuierlichen Entwicklung von antisemitischen Übergriffen und Pogromen, die bis heute jetzt hier nach Berlin-Neukölln und jetzt.
Aufklärung steht auch für Bürgermeister Hiekel im Vordergrund. Deshalb hat er die Ausstellung The Vicious Circle über Pogrome an Juden ins Rathaus geholt. Hiekel kritisiert die Hasspropaganda pro-palästinensischer Aktivisten. Auch Schülerinnen und Schüler der Neuköllner deutsch-arabischen Sprachschule Ibn Khaldun besuchen die Ausstellung. Die Verständigung mit ihren jüdischen Mitmenschen gehört für die Schule zum Programm. Der aus dem Irak stammende Leiter Hudhaifa al-Mashadani erinnert sich daran, wie vergangenes Jahr israelische Jugendliche bei seinen Schülern zu Besuch waren.
Die hatten zusammen es gegessen, zusammen ausgetauscht, zusammen essen, zusammen verhandeln, einfach die reden, ob er Urlaub oder Strand oder ob er essen, ob er traditionell und so. Das war super schöne Event, einfach, du siehst nur die Jungen, keine Krieg, und unsere Jungen sagen, wir haben immer schlechte Geschichte gehören von anderen, aber die israelische Junge oder israelische Mädchen, sie sehr nett, sehr höflich, sehr moral, die hatten Moral.
In der Pause springen ein paar Kinder im Hinterhof um einen Brunnen. Am Eingang begrüßt das Wort Willkommen in dutzenden Sprachen. Über 700 Jungen und Mädchen lernen hier Arabisch. Vor allem Eltern mit arabischer Zuwanderungsgeschichte schicken ihre Kinder in die Schule. Arabisch zu lernen sei in Neukölln nicht ungewöhnlich, erläutert Teamleiterin Stefanie Dietrich.
Das ist aber oft verbunden mit der Religion. Da gehen die Kinder in die Moscheen und lernen dort Arabisch. Aber was sie da eben auch lernen, ist Ideologie oder Religion. Wir möchten einfach den Kindern den Übergang in die deutsche Gesellschaft so leicht wie möglich machen. Und wir glauben, dass das am besten gelingt, indem man die Sprache von der Religion trennt.
Das Interesse an säkularem Unterricht sei sehr groß, betont Dietrich.
Viele unserer Schülerinnen und Schüler sind Muslime und wir lieben diese Religion. Wir glauben nur, dass es in einer Sprachschule einfach nichts zu suchen hat. Oder sagen wir mal, was bei uns nichts zu suchen hat, sind schwarze Gedanken, Terrorismus, Gewalt und politische Indoktrination.
In der Ibn Khaldun-Schule steht der Holocaust ebenso auf dem Lehrplan wie jüdische Geschichte und die hebräische Sprache. Jede Entscheidung muss mit den etwa 2000 Eltern abgestimmt werden. So auch die Einladung der jungen Israelis.
Das haben wir im Vorfeld ganz transparent mit den Eltern besprochen. Und von diesen 2000 Eltern waren 80% sofort dafür. Und da sind palästinensische Eltern, syrische, libanesische, jordanische, irakische, alle, die dieser ganze Palästina-Konflikt nicht kalt lässt. Alle haben dazu eine Meinung, alle haben Familie, Freunde, die davon betroffen sind. Das ist für alle ganz, ganz nah. Und trotzdem haben 80% sofort gesagt, ja, wir wollen, dass unsere Kinder sich mit israelischen Kindern treffen oder Jugendlichen.
Wie viele Menschen sich in dem Bezirk eine Annäherung zu Juden oder Israelis wünschen, ist schwer auszumachen. Seit dem 7. Oktober hat der Hass jedenfalls stark zugenommen. Das bekommen alle zu spüren, die sich dem antisemitischen Weltbild entgegenstellen. Unbekannte haben ein rotes Hamas-Dreieck an den Eingang der Sprachschule gesprüht. Schulleiter al-Mashadani erhielt Todesdrohungen. Die Schule wird von Polizisten bewacht. Das ist in Neukölln kein Einzelfall, erklärt die Integrationsbeauftragte Balci.
Wir haben Angriffe gegenüber Menschen aus muslimischen Ländern, die hier bei uns sich ganz klar gegen die Hamas positionieren oder auch für ein Existenzrecht Israels, das für sie nicht in Frage zu stellen ist. Und die bekommen sie sind verschiedenen Angriffen ausgesetzt, vor allem aber aus der Pro-Hamas-Szene, also in dem ihnen dann Fenster eingeschlagen werden mit Pflastersteinen, in denen man dann sie markiert mit Davidstern oder mit einem Hamas-Dreieck.
Dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Shukran.
Diesen Bedrohungen zu trotzen und für das Gemeinsame zu kämpfen, dafür trafen sich Menschen aus Neukölln während des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Zusammen feierten sie das Fastenbrechen. Schulleiter Al-Mashadani war dabei, ebenso Vertreterinnen jüdischer Organisationen, junge muslimische Frauen boten arabische Speisen an. Auch sie sind gemeint, wenn der Antisemitismusbeauftragte Blume in der Laubhütte auf dem Stuttgarter Marienplatz auf die aufmerksam machte, die für ein friedliches Miteinander kämpfen.
Ich würde mal sagen, dass wir sozusagen gut darin beraten sind, diese stillen Heldinnen und Helden, die es auch in Berlin gibt und die es auch in Baden-Württemberg gibt, auf allen Seiten, die sagen, ich will kein Hass und Gewalt, ich will Dialog, ich möchte, dass wir eine gemeinsame Zukunft haben, die verdienen es, dass wir sie einfach stärker wahrnehmen.
Gegen den Hass. Muslimisch-jüdische Initiativen in Deutschland. Sie hörten eine Sendung von Wolf-Dieter Vogel. Es sprach Marian Funk. Ton Nina Kluge. Redaktion Susanne Babila. Eine Produktion des Südwestrundfunks.